In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag von Rainer Schmidt. Er ist Professor für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte in Würzburg. Sein Thema? Der Erste Weltkrieg und die historischen Parallelen zum gegenwärtigen Krieg in der Ukraine.
An einem lauen Frühlingsabend nahm das Verhängnis seinen Lauf. In der Nacht zum 18. Mai 1914 sah man in den dunklen Fluren der russischen Botschaft am Londoner Chatham Place das Licht einer Lampe flackern. Ihr Schein bewegte sich von Zimmer zu Zimmer. Der schmächtige Mann, der sie in den Händen hielt, schritt langsam, aber zielstrebig vorwärts. Immer wieder blieb er stehen, löschte das Licht und horchte in die Dunkelheit hinein. Er kannte sich in dem mächtigen Bau offenbar bestens aus und wusste genau, wohin er wollte. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass alle Amtsräume leer waren, steuerte er auf sein Ziel zu, das Arbeitszimmer des Botschafters. Dort öffnete er den Panzerschrank, nahm die Akte mit dem roten Einband heraus und huschte zurück in sein eigenes Büro. Sofort begann er damit, die Dokumente abzuschreiben. Seite um Seite aus den Korrespondenzen in russischer, französischer und englischer Sprache. Sorgfältig schnürte er die Abschriften in ein Päckchen zusammen, versiegelte es und brachte den roten Aktenband wieder dorthin, wo er ihn vor Stunden an sich genommen hatte. Es war schon weit nach Mitternacht, als er dem Portier am Ausgang der Botschaft eine gute Nacht wünschte. Er erregte keinerlei Aufsehen. Es kam oft vor, dass er so spät am Abend seine Arbeitsstelle verließ. Ein paar Straßen weiter bestieg er eine Droschke und ließ sich zu einem Haus am St. James Park fahren, dorthin, wo russische Diplomaten ganz selten vorsprachen, zur Botschaft des Deutschen Reiches. Hier wurde er schon erwartet und sein Päckchen sofort nach Berlin depeschiert. Nicht einmal der Kaiser wusste, wer dieser geheimnisvolle Informant war. Den Namen des Top-Spions des Deutschen Reiches, Benno Alexandrowitsch von Siebert, in offizieller Funktion zweiter Sekretär der russischen Botschaft in London, kannten nur 5 Männer. Reichskanzler Bethmann Hollweg, Gottlieb von Jagow, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der Unterstaatssekretär Arthur Zimmermann, der Chef der politischen Abteilung Wilhelm von Stumm und der Professor für osteuropäische Geschichte in Berlin, Theodor Schiemann. Die streng geheimen Dokumente, die Siebert der Wilhelmstraße Mitte Mai 1914 zuspielte, belegten aus erster Hand, dass sich ein Einkreisungsring um das Deutsche Reich gelegt hatte, der kurz vor der Vollendung stand. 5 Wochen später wurden Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie Chotek in Sarajevo ermordet. Jetzt begann die sogenannte Juli-Krise, die Anfang August 1914 in den Weltkrieg führte. Das bringt uns zu den Fragestellungen dieses Vortrags. Erstens zur Frage nach der Entstehungsgeschichte dieses eisernen Rings um das Deutsche Reich. Zweitens zur Frage, wie die Reichsleitung auf die Mitteilungen aus London reagierte und welche Strategie sie daraus ableitete. Drittens zur Frage nach der Verantwortung und der möglichen Vermeidung des Kriegs. Und viertens zu der nach den historischen Lehren, die sich für den gegenwärtigen Konflikt in der Ukraine daraus ergeben. Der erste Komplex reicht zurück ins Frühjahr 1890. Damals wurde nicht nur Bismarck entlassen, mit ihm wurde auch sein gesamtes außenpolitisches System begraben. Es hatte, indem es das Frankreich der Dritten Republik isolierte und alle übrigen Großmächte durch ein ausgeklügeltes System wechselseitiger Bündniszusagen an die Leine Berlins legte, dem Reich seit 1871 Sicherheit im Zentrum Europas verschafft. Vor allem war es Bismarck gelungen, wie er sagte, dem Zaren eine Schutzimpfung gegen französische Ansteckung zu verpassen. Die Neutralitätsverpflichtung Russlands, festgezurrt im Rückversicherungsvertrag, war der Stolperdraht für jede Verbindung zwischen Paris und Petersburg. Damit hielt man das französische Revanchestreben unter Kontrolle. Damit blieb Frankreich auf sich allein gestellt, zu schwach, um ohne russische Schützenhilfe das Reich zu bedrängen oder gar anzugreifen. Und damit hatte man die denkbar beste Sicherung zur Verhinderung einer Bedrohung an zwei Fronten. Nach dem erzwungenen Abgang des Kanzlers Mitte März 1890 dauerte es nicht einmal eine Woche, bis die neuen Strategen in der Wilhelmstraße dieses so fein gesponnene Netz zerrissen hatten. Dabei hatten die Russen vehement auf die Verlängerung des Bündnisses gedrängt. Ja, sie waren sogar bereit gewesen, den 1887 geschlossenen Vertrag gleich um 5 Jahre zu verlängern und diesen als dauernde Verpflichtung zu betrachten. Kaiser Wilhelm II. Hatte dem Zaren dafür sein monarchisches Ehrenwort verpfändet. Aber der Kaiser war, wie man in Petersburg entsetzt feststellte, einfach umgefallen. Diese mutwillige Kündigung des Rückversicherungsvertrags war eine Entscheidung von epochemachender Bedeutung. Bis zum Weltkrieg sollten sich ihre Konsequenzen nicht mehr korrigieren lassen. Man befreite Frankreich aus der babylonischen Gefangenschaft der Bismarck-Ära und schuf für Paris den Bewegungsraum, um die Revanche für 1871 konkret ins Auge zu fassen. Man kappte den Draht nach Petersburg, der das Reich vor einer Zwei-Fronten-Bedrohung bewahrt hatte, und trieb die konsternierten und isolierten Russen in die offenen Arme Frankreichs. Und man reduzierte zugleich das deutsche Bündnisgewicht gegenüber London, dem weltpolitischen Gegenspieler von Paris und Petersburg. Denn jetzt war das von zwei Seiten unter Feuer stehende Berlin weit stärker auf London angewiesen als das durch den Atlantik geschützte England. Die Folgen dieser neuen Verhältnisse auf dem Schachbrett der europäischen Politik ließen nicht auf sich warten. Während Berlin vergeblich in Whitehall antichambrierte und um die Allianz mit England warb, stellten Russland und Frankreich die Weichen für den Krieg. Ihr Militärpakt von 1893 sah eine Beistandspflicht und die Mobilmachung von 1,3 Millionen Mann französischer Truppen im Westen und einer knappen Million russischer Soldaten gegen Ostpreußen vor. Entsprechend euphorisch bewertete der Pariser Außenminister Alexandre Ribaud gegenüber Kriegsminister Charles de Freycinet die Revanche-Perspektive des Militärpakts, als er wörtlich feststellte: Wir dürfen nicht einen Augenblick den Krieg aus den Augen verlieren, den wir eines Tages gegen Deutschland zu führen haben werden und der für lange Zeit das Schicksal Europas entscheiden wird. Analoge Töne kamen von Zar Alexander III., als er seinen zögernden Außenminister zurechtwies. Zitat: Wir müssen uns wirklich mit den Franzosen einig werden und bei einem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland sofort über die Deutschen herfallen, um ihnen keine Zeit zu lassen, zunächst Frankreich zu schlagen und sich dann gegen uns zu wenden. Wir müssen die Fehler der Vergangenheit wieder gut machen und Deutschland bei der ersten Gelegenheit zerschmettern. Wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland verschwindet und wie früher in kleine und schwache Herrschaften zerfällt. Mit diesem Pakt von 1893 lag das Szenario eines großen Kriegs in den Schubladen am Quai d'Orsay und an der Petersburger Sängerbrücke. Wenn es dort für die nächsten Jahre vor sich hin schlummerte, dann hatte dies mit dem sich einfressenden britisch-russischen Gegensatz in Asien sowie vor allem mit der zurückhaltenden französischen Russlandpolitik zu tun. In allen Kolonialstreitigkeiten und Balkanhändeln verweigerte Paris den Russen die Gefolgschaft. Keinesfalls wollte man sich in russische Abenteuer auf dem Balkan und in Fernost hineinziehen lassen. Diese halkyonischen Tage gingen nach der Jahrhundertwende zu Ende. Zwei Figuren stellten die Weichen neu. Der liberale britische Außenminister Edward Grey und der französische Ministerpräsident und Außenminister Raymond Poincaré. Grey, ein kleiner Mann mit stechenden Augen und einer Römernase, der sich bei seinen Fischteichen in Northumberland wohler fühlte als in der Gesellschaft von Diplomaten, der keine einzige Fremdsprache verstand und dem die Intrige zur zweiten Natur geworden war, Grey belog bis zum Kriegsbeginn nicht nur das Parlament, sondern auch seine Kabinettskollegen über die von ihm eingegangenen, weitreichenden geheimen Verpflichtungen. Grey war der entscheidende Impulsgeber für die Neuausrichtung der Mächtebeziehungen auf dem Kontinent. Mit der deutschen Flottenrüstung, der Weltpolitik oder der Handelskonkurrenz mit Berlin hatte die jetzt entstehende Triple Entente zwischen London, Paris und Petersburg nichts zu tun. Ausschlaggebend war die von Grey favorisierte Absicherung des britischen Weltreichs. Englands Rolle als Weltmacht rangierte für den liberalen Imperialisten Grey nun vor derjenigen als europäische Großmacht. Folglich nahm er Abschied von der bisher praktizierten Politik einer Balance of Power auf dem Kontinent und er gab auch das traditionelle Axiom der Splendid Isolation, der Bündnisfreiheit der Insel, auf. Die Konsequenzen dieses außenpolitischen Paradigmenwechsels, der der Berliner Wilhelmstraße vollkommen entgangen war, waren gewichtig und weitreichend. Denn in Greys Vorstellung ließen sich die Krisenzonen im Empire weit effektiver und kostengünstiger durch eine direkte Verständigung mit Paris und Petersburg entschärfen, als sich mit dem von zwei Seiten her bedrohten Deutschland zu alliieren. Berlin konnte das Empire nicht schützen, aber Paris und Petersburg, die Hauptantagonisten der Briten in Afrika und Asien, konnten dies. Allerdings musste man sich in London bereit finden, den Preis für deren politisches Wohlverhalten zu entrichten. Und Grey war willens, ihn zu zahlen. Die 1904 geschlossene Entente Cordiale mit Paris nutzte er zur bedenkenlosen Stützung der Ansprüche Frankreichs auf Marokko. Mochten diese auch wie in den beiden Marokko-Krisen von 1905 und 1911 gegen alle bestehenden internationalen Abkommen verstoßen, wie etwa die 1880 geschlossene Konvention von Madrid. Grey sagte auch den Schutz der französischen Atlantikküste durch die britische Flotte zu. Und in einer geheimen Militärkonvention von 1912 versprach er die Entsendung eines Expeditionskorps im Umfang von fast 1 Million Mann, um Paris im Kriegsfall mit Berlin zu Hilfe zu eilen. All diese Verpflichtungen spielte Grey im Parlament und im Kabinett herunter. Die Kommunikation mit Paris sei nichts anderes, so wörtlich, als die Besprechungen zwischen der Londoner Feuerwehr und den Wasserwerken in Westminster. Noch wichtiger war der 1907 geschlossene Kolonialausgleich mit Russland. Grey warf das fast ein Jahrhundert geltende Axiom britischer Kontinentalpolitik bedenkenlos über Bord. Die Verteidigung Konstantinopels vor einem russischen Zugriff und die Schließung der Meerengen von Bosporus und Dardanellen. Im Krimkrieg hatten britische Soldaten dieses Prinzip noch mit ihrem Blut verteidigt. Und vor dem Berliner Kongress hatte eine Machtdemonstration der britischen Flotte die Russen zum Rückzug und zur Aufgabe ihres Diktatfriedens von San Stefano gebracht. Die Opferung dieses eisernen Grundsatzes war eine Einladung an Petersburg, auf dem Balkan zur Tat zu schreiten. Seitdem tickte das Uhrwerk des Krieges. Denn nun entlud sich der russische Expansionsdrang nicht mehr gegen die britischen Bastionen in Asien. Die Aggression richtete sich gegen Österreich-Ungarn und das mit diesem verbündete Deutsche Reich. Entsprechend groß war die Euphorie in Petersburg über die von London gewährte freie Hand. Die Besitzergreifung der Meerengen, so lautete der Beschluss einer Konferenz unter dem Vorsitz des Zaren am Silvestertag 1913, ist nur durch, jetzt Zitat, einen allgemeinen europäischen Krieg möglich. Deshalb muss der Griff nach Konstantinopel mit Operationen an der deutsch-österreichischen Grenze beginnen. Weder England noch Frankreich werden uns dabei in den Arm fallen. Dem kleinen Serbien war die Rolle als Agent Provocateur zugedacht. Es bekam die Zündschnur zur Detonation der Kriegsbombe in die Hand. Denn Petersburg stachelte Belgrad zum gewaltsamen Vorgehen gegen Wien auf. Um sein Bestimmungsziel zu erreichen, so die Botschaft von Außenminister Sasonow im Mai 1913, muss Serbien noch einen schrecklichen Kampf durchstehen. Das gelobte Land Serbiens liegt im Territorium des heutigen Österreich-Ungarns. Unter diesen Bedingungen liegt es im vitalen Interesse Serbiens, sich durch zielstrebige und geduldige Arbeit in einen Zustand der Bereitschaft für den unausweichlichen künftigen Kampf zu versetzen. Zitat Ende. Wenn die Russen so offensiv auftreten konnten, dann hatte dies mit der zweiten für den Krieg entscheidenden Figur zu tun, mit Raymond Poincaré. Der gebürtige Lothringer, den die Deutschen als elfjährigen Knaben aus seiner Heimatstadt Bar-le-Duc im Departement Meuse vertrieben hatten, hatte gleich nach seiner Machtübernahme als Ministerpräsident und Außenminister im Januar 1912 eine neue Marschroute der Pariser Deutschlandpolitik festgelegt. Jedes Mal, so bilanzierte er, wenn wir uns Deutschland gegenüber versöhnlich zeigen wollten, hat es unseren guten Willen missbraucht. Deutschland versteht nur die Haltung der Stärke. Zitat Ende. Seitdem arbeitete Poincaré zielstrebig an der Vollendung der Tripelallianz für den Revanchekrieg gegen Deutschland. Innerhalb von 2 Jahren gelang es ihm, dem britisch-russischen Abkommen von 1907 militärische Zähne zu geben und es gegen Deutschland auszurichten. Im April 1914 hatte er Sasonows und Greys persönliche Versicherung in der Tasche, beschleunigte Verhandlungen über eine Marinekonvention aufzunehmen. Sie sah die Anlandung russischer Einheiten durch britische Schiffe an der deutschen Ostseeküste im Kriegsfall vor. Zugleich stellte Poincaré die Klauseln des französischen Beistandspakt mit Petersburg scharf. Er gab die bisher bewahrte Reserve gegenüber dem russischen Expansionsdrang auf dem Balkan auf und ermunterte den Zaren zur Tat. Von 1912 bis wenige Tage vor Kriegsausbruch lassen sich mindestens 3 unkonditionierte und unerbetene Zusagen unverbrüchlicher französischer Beistandstreue aktenkundig machen. Poincarés Kalkül war klar. Wenn der Großmachtkrieg sich an einem Konflikt im Osten entzündete, wenn also Russland daran ging, die Lunte an das Pulverfass des Balkans zu legen, Kurzum, wenn russische Interessen gegen österreichische und deutsche standen, dann war die Waffenbrüderschaft mit Petersburg weit gewisser, als wenn der Krieg im Westen zwischen Paris und Berlin begann. Und Poincaré trug dafür Sorge, dass die Russen ihre Ansprüche auch militärisch untermauern konnten. Seit 1912 pumpte er Milliarden von Francs in den russischen Staatshaushalt, um ein großes Rüstungsprogramm auf den Weg zu bringen. Neue Artilleriewaffen, die Aufstockung der Präsenzstärke der Armee auf mehr als 2,3 Millionen Mann, die massenhafte Bereitstellung von Eisenbahnwaggons und der zwei- oder vierspurige Ausbau der an die deutsche Grenze führenden Eisenbahnlinien, all dies diente dazu, die Mobilmachungszeit des Riesenheeres von 31 auf 16 Tage zu halbieren. Dahinter stand ein ausgeklügeltes Konzept der Kriegsentfesselung. Wenn es etwas gab, das dem deutschen Generalstab die Schweißperlen auf die Stirn trieb, dann war dies ein simultaner Kampf an zwei Fronten durch eine rasche Mobilmachung der Zarenarmee. Poincaré wusste über dieses Dilemma, auf das ihn seine Militärs immer wieder hingewiesen hatten, genau Bescheid. Und er kannte den einzigen deutschen Feldzugsplan für den Krieg durch Geheimnisverrat. Die Logik dieses schliefen Plans beruhte auf der langsamen russischen Mobilmachung, und diese Atempause von 5 Wochen nach Kriegsbeginn gedachte man in Berlin zu nutzen, um die Franzosen im Westen zu schlagen und damit den Zweifrontenkrieg in zwei nacheinander zu führende Einfrontenkriege aufzulösen. Poincarés Vorkehrungen trafen diese Berechnungen an ihrem Nerv. Das Zeitfenster für einen isolierten Krieg begann sich zu schließen. Das Kaiserreich sah sich mit dem Druck eines gleichzeitigen Kriegs im Westen wie im Osten konfrontiert. Aus dieser Gefahrensituation ergab sich nicht nur die Daumenschraube einer politischen Erpressung. Sobald Russland zur Mobilmachung seiner Armee schritt, begann den Deutschen die Zeit davon zu laufen. Sie spürten das Messer an der Gurgel und mussten, um noch eine Siegchance zu haben, schnellstens Frankreich den Krieg erklären und damit einen Großmachtkonflikt auslösen. Zwei französische Diplomaten brachten dieses Kalkül Poincarés präzise auf den Punkt. Jules Cambon, der Botschafter in Berlin, war der eine, der die Brisanz der Situation begriffen hatte. Wenige Tage vor Kriegsausbruch bilanzierte er bitter: Heute hängt das Schicksal Frankreichs und die Bewahrung des europäischen Friedens von einem fremden Willen ab, demjenigen des Zaren. Wir sind zum Opfer unserer Allianz mit dem Zarenreich geworden und werden den Russen auf das Schlachtfeld folgen müssen. Der andere, Théophile Delcazé, der Botschafter in Russland, stellte im Frühjahr 1913 jene Prognose, die ein Jahr später dann eintreffen sollte. Deutschland kann es sich nicht leisten, abzuwarten. Es wird nicht in der Lage sein, den Druck auszuhalten. Seine Lage wird in wenigen Jahren noch schlechter sein als jetzt. Und wenn der Krieg nicht vermieden werden kann, dann wird es diesem jetzt nicht aus dem Wege gehen. Das führt auf unsere zweite Frage, die Reaktion Berlins. Die von Benno von Siebert übermittelten diplomatischen Korrespondenzen zum Stand der Tripelallianz schlugen wie eine Bombe ein. Der Einkreisungsring begann sich zu schließen. Der Zweifrontenkrieg weitete sich auf eine dritte Front in der Ostsee aus. Und wenn der unsichere Dreibundpartner Italien abschnappte, war man von allen Seiten her eingeschnürt. Es war eine schier ausweglose Situation. Aber es kam noch schlimmer. Mitte Juni 1914, keine 2 Wochen vor dem Attentat von Sarajevo, lancierte der russische Kriegsminister Suchomlinow in Petersburg einen drohenden Artikel, der fast einer Kriegserklärung gleichkam. Russland hat alles getan, so tönte er, wozu es durch das Bündnis mit Frankreich verpflichtet ist. Mit mehr als 2,3 Millionen Mann haben wir eine Armee, wie sie noch niemals ein Staat aufgewiesen hat. Durch ein ganzes Netz strategischer Eisenbahnen haben wir alles getan, um dem Gegner bei der Mobilmachung zuvorzukommen und gleich in den ersten Tagen des Krieges möglichst schnell die Armee zu konzentrieren. Zitat Ende. Reichskanzler Bethmann-Hollweg hatte die letzten 5 Jahre ganz auf eine Krisenentschärfung im Verein mit London gesetzt. Damit hatte er verhindert, dass sich die beiden Balkankriege von 1912 und 1913 zum Flächenbrand ausweiteten. Geradezu beschwörend schrieb der Kanzler deshalb einen Tag nach Suchomlinows Ankündigung nach London. Ich zitiere: Ob es zu einer europäischen Konflagration kommt, wird ausschließlich von der Haltung Deutschlands und Englands abhängen. Treten wir beide geschlossen als Garanten des europäischen Friedens auf, so wird sich der Krieg vermeiden lassen. Andernfalls kann ein beliebiger, auch ganz untergeordneter Interessengegensatz zwischen Russland und Österreich-Ungarn die Kriegsfackel entzünden. Zitat Ende. Die zustimmende Antwort Greys war eine glatte Lüge. Denn Grey bekräftigte ausdrücklich seinen Willen, mit Deutschland Hand in Hand zu gehen und allen auftretenden Fragen gegenüber in enger Fühlung zu bleiben. Vor allem aber versicherte Grey wörtlich, es gibt keine nicht veröffentlichten Abmachungen zwischen England, Russland und Frankreich. Es wird auch niemals etwas geschehen, um diesem Verhältnis eine gegen Deutschland gerichtete Spitze zu geben. Wie falsch Grey spielte, zeigte sich auch darin, dass er jede Existenz eines Abkommens mit Paris oder Petersburg gegenüber dem deutschen Botschafter abstritt und sogar öffentlich vor dem Parlament jegliche Verhandlungen zu einer Marinekonvention mit den Russen rundweg ableugnete. Dabei wussten die Deutschen doch längst aus den Eröffnungen Sieberts, dass der erste Seelord, Prinz Ludwig Alexander von Battenberg, im Übrigen der Großonkel Prinz Philipps, in Petersburg Gespräche führte, die kurz vor dem Abschluss standen. Diese Perfidie Greys ließ Bethmanns Englandpolitik wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Jetzt gerieten die Militärs um Generalstabschef Moltke in die Vorhand. Moltke bombardierte den Kanzler mit düsteren Denkschriften. Nur jetzt habe man noch eine Chance im Zweifrontenkrieg. In 3 Jahren nach Abschluss der russischen Rüstungen nicht mehr. 8 Tage nach dem Mord an Franz Ferdinand in Sarajevo setzte Bethmann deshalb mit dem sogenannten Blankoscheck ein riskantes Konfliktspiel in Gang. Es sollte direkt in den Krieg führen. Die unkonditionierte Beistandszusage an Wien deckte nicht nur eine Strafaktion gegen Serbien ab, sie sicherte entgegen den Bestimmungen des defensiv ausgerichteten Zweibunds von 1879 auch Unterstützung zu, sollte sich hieraus ein großer Krieg gegen Russland und Frankreich entwickeln. Bethmann hatte einen Masterplan entwickelt, der 3 Szenarien verknüpfte. Erstens, ein sofortiges Zuschlagen Österreichs, um den vertragsbrüchigen Serben rasch den Hals umzudrehen, den Krieg zu lokalisieren, im Duell zu halten und Tatsachen zu schaffen. Zweitens, durch die bedingungslose Unterstützung Wiens die Drohkulisse eines Großmachtkriegs zu zimmern. Dies aktivierte die Interessengegensätze in der Triple Entente und sollte den Einkreisungsring aufsprengen. Die Erwartung war, für England ist die serbische Frage eine Petitesse, der Zar kann sich nicht auf die Seite der Fürstenmörder schlagen und Frankreich wird, wie seit 2 Jahrzehnten die Regel, für Balkanhändel der Russen nicht zu Felde ziehen. Und drittens, im Fall des Scheiterns beider Optionen, der Griff zu den Waffen. Mit einem Großmachtkrieg, der jetzt noch mit Aussicht auf Erfolg führbar war, befreite man das Reich vom Würgegriff der Entente und brach einer Entwicklung die Spitze ab, die machtpolitisch immer stärker ins Abseits führte. Diesen Kurs hat man als Strategie des kalkulierten Risikos bezeichnet. Tatsächlich war es eine Politik des unkalkulierbaren Risikos. Sie band sich an Bedingungen, auf die man keinen Einfluss hatte oder die man nicht rational zu Ende gedacht hatte. Wien war zu einer schnellen Aktion gar nicht in der Lage. Es brauchte 4 Wochen für Ultimatum und Kriegserklärung an Serbien und weitere 10 Tage bis zum 6. August bis zur Kriegserklärung an Russland. Damit war Option 1 vom Tisch. Um den Druck auf die Entente-Mächte zu erhöhen, musste Berlin alle Vermittlungsversuche blockieren. Nur so ließ sich die Krise bis zum Siedepunkt anheizen. Man stand damit selbst als Kriegstreiber da, während die Festigkeit der Entente nicht gelockert, sondern gestärkt wurde. Damit war auch Option 2 obsolet. Anders als Bismarck operierte man ohne strategische Rückzugslinie. Zu einer Widerrufung des Blankoschecks oder zur Defensive konnte man sich auch am Abgrund des Krieges nicht durchringen. Zu groß war die Furcht vor vollständiger Isolierung. Berlin setzte die Kriegslokomotive auf die Schienen und hielt sie so lange unter Dampf, bis sie losfuhr. Mit der verbliebenen 3. Option aber halste man sich die Verantwortung für die Auslösung des Krieges auf. Sobald der Zar am 25. Juli seine Armee mobil machte, geriet man in die von Poincaré anvisierte Zwangslage. Jetzt lief die Zeit davon. Jetzt musste man die sofortige Generalmobilmachung verfügen und Russland wie Frankreich am 1. und 3. August den Krieg erklären. Jetzt war, wie Bethmann am 30. Juli resigniert einräumte, die Direktion verloren und der Stein ins Rollen geraten. Bedeutet dieser Befund nun auch, dass Deutschland die Hauptverantwortung für den Krieg trägt? Und hätte sich dieser durch ein Einlenken Berlins und ein Abrücken von Wien verhindern lassen? Das bringt uns zu unserer 3. Frage. Einige Überlegungen müssen genügen. Erstens, wie jede internationale Krise bis heute, war auch die Juli-Krise ein verbissenes Ringen zwischen 2 antagonistischen Machtblöcken. Keine Macht bestimmte alleine den Kurs. Jede Seite trachtete danach, dem gegnerischen Lager ihren Willen aufzuzwingen. Einlenken und Nachgeben oder Krieg und Gewalt. Das war die Alternative, vor der alle standen. Zweitens, vor diese Wahl gestellt, wich keine der 6 beteiligten Mächte vor dem großen Krieg zurück. Überall triumphierten die mit dem Griff zu den Waffen verbundenen Interessen über den Willen zum Kompromiss. Hier waren eben keine Schlafwandler am Werk, die dem Krieg in somnambuler Umnachtung entgegentaumelten. Überall entsprang der Kriegsentschluss einem rationalen Kalkül. Drittens, das Argument der Notwehr und des Situationszwangs. Das war das Hauptmotiv des bedrängten Berlins und des von Belgrad offen brüskierten Wiens. Aber dieses Dilemma war das Ergebnis einer verfehlten Lagebeurteilung seit 1890, die in der Mitte des Kontinents ohne natürliche Schutzbarrieren eingepferchten Deutschen wollten nie begreifen, dass sich ihr Sicherheitsproblem nicht mit Gewalt und Krieg, sondern nur mit politischer Rückversicherung lösen ließ. Nicht der Generalstab, sondern die Diplomaten besaßen hierfür die Instrumente. Hinzu kam eine 2. Fehlspekulation. Im Pokerspiel der Juli-Krise besaßen Russland und Frankreich die besseren Karten. Sie konnten zuletzt mit der russischen Mobilmachung vom 25. Juli glaubwürdig mit dem Krieg drohen. Deutschland musste ihn auslösen. Nur England befand sich außerhalb dieses reziproken Bedrohungsschemas. Nur London besaß die Freiheit der Entscheidung. Aber ein Abseitsbleiben hätte Vertragsbruch, Isolation und die Gefährdung des Empires bedeutet. Die Causa Belgien diente nur als vorgeschobener Kriegsgrund, den man ins Schaufenster stellen konnte. Viertens, Kriegserklärung und Kriegsentfesselung waren nicht deckungsgleich. Die Kriegserklärungen der Mittelmächte hatten ihre situationsbezogene Logik. Den immer fester sich schließenden Würgegriff der Entente wollte man mit Gewalt lockern. Wir wären, so der Reichskanzler, auf den Status eines östlichen Winken gefügiger Vasall Russlands herabgesunken. Und ganz ähnlich sah man das in Wien. Der von Belgrad und Petersburg ausgehenden Wühlarbeit in den slawischen Provinzen, ohne Rücksicht auf alle vertraglichen Zusagen Serbiens, musste man endlich Einhalt gebieten. Und all dies schlug umso stärker zu Buche, als man in Berlin und Wien keinerlei Eroberungsabsichten verfolgte. Man stand fest auf dem Boden des territorialen Status quo. Es waren Belgrad mit seiner Vision des Großserbiens, Paris mit seinem Anspruch auf Elsass-Lothringen und Petersburg mit dem Griff nach den Meerengen, die den Territorialbestand offen herausforderten. Die Russen hatten Belgrad bereits 2 Tage nach Sarajevo, am 30. Juni, mehr als 120.000 Gewehre und 120 Millionen Schuss Munition geliefert. Und ohne selbst im geringsten bedroht oder vertraglich dazu gebunden zu sein, lösten sie die Mobilmachung aus. Und diese markierte, ganz wie Delcassé vorhergesagt hatte, einen Point of No Return und führte direkt in den großen Krieg. Die Franzosen hatten diesen Strangulierungskurs durch ihr Geld und ihre Beistandsversprechen ermöglicht. Ja, es war Poincaré persönlich, der den Zaren Ende Juli zur Mobilmachung überredete und damit den Countdown zum Krieg in Gang setzte. Der Zweck der Mobilmachung, so gab der russische Kriegsminister am Abend des 25. Juli gegenüber dem französischen Militärattaché entlarvend zu Protokoll, sei der, Zitat, Deutschland die Initiative einer Kriegserklärung an Russland zuzuschieben. Zitat Ende. Hatte der Frieden in einem solch aufgeheizten Klima überhaupt eine Chance? Nach allem, was man sagen kann, fällt die Antwort negativ aus. Berlin hatte zwar im Juli 1914 die Kriegsbombe scharf gestellt. Folglich war nur Berlin imstande, den Zünder aus der Bombe wieder herauszuschrauben. Aber, so muss man fragen, was wäre damit gewonnen gewesen? Die französische Erpressungspolitik hätte man durch ein Nachgeben nicht aus der Welt schaffen und die Pariser Kriegsentschlossenheit nicht abbremsen können. Hätte man sich dem französisch-russischen Druck gebeugt und Wien zurückgepfiffen, so wäre auf Dauer keine Entspannung eingekehrt. Jedes Zurückweichen hätte die große Auseinandersetzung nur vertagt, nicht verhindert. Binnen kurzem wäre man ohne Chance gewesen, einen Kampf mit Aussicht auf Erfolg überhaupt führen zu können. Die Daumenschrauben der Entente wären immer fester gezogen worden. Weiteren Pressionsversuchen wäre man auf einer sich stetig verschlechternden Machtbasis ausgesetzt gewesen. Man hätte ein im Stich gelassenes Wien nachhaltig verprellt und wäre in die komplette Isolation geraten. Einzig mit der Ultima Ratio Bismarcks hätte man die Drohkulisse auflösen können. Mit der Opferung der Donaumonarchie und der Aufteilung ihrer Randgebiete zwischen Russland und Italien. Aber diese Denkfigur, die Russen von Frankreich loszukaufen, stand außerhalb jeder Debatte. Ebenso die Rückgabe Elsass-Lothringens an Frankreich. Und eines darf man nicht übersehen. Auch in Paris, von Petersburg und Belgrad ganz zu schweigen, herrschte im Sommer 1914 die feste Entschlossenheit zum Krieg. Als der Krieg noch keine Woche alt war, war es Poincaré persönlich, der ein Vermittlungsangebot der amerikanischen Regierung abwies. Ein Friedensschluss, so notierte er am 6. August in sein Tagebuch, ist das größtmögliche Unglück, das uns widerfahren kann. Ein Frieden bietet uns keinen Vorteil, denn Deutschland würde ebenso mächtig bleiben wie vorher. Und wir würden über kurz oder lang neuen Bedrohungen ausgesetzt sein. Es war also, das ist das ernüchternde Ergebnis, nicht nur Berlins Krieg. Es war auch Poincarés Krieg. Er hatte die Epigonen Bismarcks mit seiner Erpressungspolitik eiskalt an die Wand gespielt. Ganz ähnlich, wie dies Bismarck mit umgekehrten Vorzeichen 44 Jahre vorher mit Napoleon III. Und der Emser-Depesche vorexerziert hatte. Diese Überlegungen bringen uns zur vierten Frage und regen zum Nachdenken über die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs an. Von Mark Twain stammt die Bemerkung, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber um Vorhersagen geht es hier nicht. Vielmehr liefert uns die Vergangenheit ein einzigartiges Erfahrungs- und Anschauungsmaterial. Ihre Kenntnis setzt uns in Stand, die Vorgänge in der Ukraine auf Basis der Lehren der Geschichte einzuordnen und zu beurteilen. Vier solcher historischer Konstanten und Analogien liegen auf der Hand. Erstens, Großmachtkonflikte folgen immer einer eigenen Gesetzmäßigkeit. Sie entwickeln eine ungeheure Dynamik, die sich weder bremsen noch steuern lässt. Denn das Potenzial der engagierten Mächte ist zu gewaltig und die auf dem Spiel stehenden Interessen sind zu bedeutend. Folglich unterliegen Großkonflikte einer Eskalationsspirale, die sich durch Aktion und Reaktion in immer schnellere, kaum mehr kontrollierbare und damit immer riskantere Höhen schraubt. Und wenn eine rasche Entscheidung auf dem Schlachtfeld ausbleibt, was die Regel ist, finden Großmachtkriege erst nach langen Jahren des Ausblutens ein Ende. Es sei denn, die Gründe und Konstellationen, die zur Anwendung von Gewalt geführt haben, verändern sich und man ermöglicht dem Gegner eine Gesichtswahrung. Genau wie im Ersten Weltkrieg. Ein schneller deutscher Sieg durch die Eroberung von Paris ausblieb, so lief auch der russische Enthauptungsschlag gegen Kiew binnen weniger Wochen ins Leere. Genau wie die Entente-Mächte jedweden Kompromiss und die Rückkehr zum Status quo ante strikt verweigerten, so bewegten sich auch Kiew und die NATO vor und während des Kriegs bis heute keinen einzigen Zentimeter, um Putin etwa mit einer Neutralisierung der Ukraine oder dem Verzicht auf einen NATO-Beitritt eine gesichtswahrende Brücke zum Frieden zu bauen. Und genau wie Lloyd George 1916 mit seiner Knockout-Rede und Frankreich mit dem Diktat von Versailles darauf abzielten, das Deutsche Reich als lästigen Konkurrenten für immer auszuschalten, so setzt auch heute die Ukraine-Allianz ganz auf die totale Kapitulation des Aggressors. Man ignoriert dabei die historische Erfahrung, dass sich ein stabiler Friedenszustand niemals einstellt, wenn er aus der Durchsetzung von Maximalpositionen besteht. Ebenso wenig, wie sich das Deutsche Reich nach 1919 niederhalten ließ, so kann man auch heute die Atommacht Russland nicht von der Landkarte radieren. Zweitens, Großmächte lassen sich nicht unter Existenzdruck setzen. Großmächte, das Kaiserreich ebenso wie das putinsche Russland, lassen sich nicht erpressen, in die Enge treiben oder ungestraft in Zwangslagen manövrieren. Sie haben die Macht und den Willen, ihre Sicherheitsinteressen und Einflusszonen mit Gewalt zu verteidigen, zumal wenn sie über Waffen verfügen, die den Gegner das Fürchten lehren können. So lautet der Befund der Geschichte. Diese Einsicht in die Realitäten der Politik bedingt sachlogisch, sich die Perspektive des Kontrahenten zu vergegenwärtigen, die widerstreitenden Interessen zu definieren und zu prüfen, ob sich die Gegensätze nach Möglichkeit ausbalancieren lassen. Diplomatie ist Interessenausgleich. Sie besteht nicht darin, einer anderen Großmacht den eigenen Willen aufzunötigen und ihr Daumenschrauben anzulegen. Deshalb geht der immer wieder erschallende Ruf nach einer Verhandlungslösung für den Ukraine-Krieg so lange fehl, bis man bereit ist, die Interessen der Russen zur Kenntnis zu nehmen. Drittens. Großmachtkriege entstehen aus schwelenden antagonistischen Interessenlagen. Großkriege sind keine Naturkatastrophen, die unabwendbar und plötzlich hereinbrechen. Ihr Donnergrollen ist schon lange vernehmbar, bevor der Blitz des Krieges dann wirklich vom verdüsterten Himmel herabfährt. In solchen Großkonflikten treten immer mehrere antagonistische Mächte auf. Hier treffen rivalisierende Kriegskalküle und konträre Interessen aufeinander. Zwingend ergibt sich daher eine multiperspektivische Analyse der Dinge. Ohne etwa die Aggression Putins zu rechtfertigen, tut man daher gut daran, sich auch die Perspektive Moskaus zu vergegenwärtigen. Sie erklärt, weshalb man dort den Griff zu den Waffen als Ultima Ratio ansah. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, kann nur nach vorne laufen. So sahen es die Deutschen 1914. Und so sehen es die Russen offenbar heute. Der Kreml fühlt sich beschnitten in seiner Machtprojektion. Er sieht sich bedroht und betrogen. Und daraus leitete er den Situationszwang ab, der machtpolitischen Erosion mit Gewalt Einhalt gebieten zu müssen. Alle russischen Kooperationsangebote aus den 90er Jahren, gemeinsam eine neue Sicherheitspartnerschaft zu entwickeln, ja selbst der NATO beizutreten, wurden rüde zur Seite gewischt. Alle großen Rüstungskontrollabkommen, der ABM-Vertrag über Anti-Ballistic Missiles von 1972, der INF-Vertrag über Intermediate Range Nuclear Forces von 1988 und der KSE-Vertrag über die Reduzierung der konventionellen Streitkräfte in Europa von 1992 wurden nach der Jahrtausendwende von den USA aufgekündigt. Stattdessen stellte die kontinuierliche Osterweiterung der NATO Moskau vor vollendete Tatsachen und wischte alle gegebenen Zusicherungen beiseite. Erinnert sei nur an das von Außenminister James Baker am 9. Februar 1990 gegebene Versprechen, bei Aufnahme eines wiedervereinigten Deutschlands in die NATO werde es keine Ausdehnung nach Osten geben. Der Kulminationspunkt in dieser Eskalationsspirale war mit den persistenten Bestrebungen erreicht, Kiew als letzten Dominostein ohne Berücksichtigung russischer Interessen in die NATO zu integrieren. Der im Februar 2014 durch Deutschland, Polen und Frankreich mit dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch unterfertigte Vertrag zur Beendigung der Maidan-Aufstände hielt keine 24 Stunden. So dass Russland zur Besetzung der Krim schritt. Ein Jahr später kam das Minsker Friedensabkommen zwischen Deutschland, Frankreich und Russland. Die dort verankerte Verpflichtung einer Selbstverwaltung der Ostukraine und der Abhaltung regionaler Wahlen wurde jedoch nie umgesetzt. Schließlich waren es die USA, die den schwelenden Konflikt zum Siedepunkt brachten. Im Herbst 2021, noch bevor ein einziger russischer Soldat mobilisiert war, hielten sie Militärmanöver auf dem Gebiet der Ukraine ab. Und wenige Tage vor dem Kriegsausbruch wies Washington das putinsche Verhandlungsangebot ab. Dabei hatten die neutralen OSZE-Beobachter immer gravierendere Verstöße gegen den in Minsk geschlossenen Waffenstillstand durch ukrainische Verbände registriert. Das ist die russische Perspektive. Und in ihrer Logik liegt es, niemandem in Russland ist es klarzumachen, weshalb die USA ihren Sicherheitskorridor seit der Monroe-Doktrin von 1823 so extensiv auslegen dürfen, während den Russen ein analoges Vorgehen vor ihrer Haustüre verweigert wird. Schließlich die vierte Lehre der Vergangenheit, der mehrdimensionale Charakter von Großkriegen. Genau wie der Erste Weltkrieg verläuft auch der Ukraine-Krieg auf mehreren Ebenen. Flankierend zum militärischen Geschehen wird ein Wirtschafts- und ein Propagandakrieg geführt. Genau wie damals die britische Blockade das Kaiserreich von allen Importen zur See abschnitt, ohne damit eine kriegsverkürzende Wirkung zu erzielen, so versucht man auch heute, Russland durch umfangreiche Wirtschaftssanktionen in die Knie zu zwingen. Ignoriert wird dabei die historische Erfahrung, dass sich solche Maßnahmen seit der napoleonischen Kontinentalsperre immer als untaugliches Mittel erwiesen haben. Sie schlugen immer auf den Sanktionsgeber zurück und verfehlten ihr Ziel. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Propaganda. Die aufpeitschenden Parolen, die kollektive Ächtung, ja die Verteufelung des Gegners und die überzogenen Erwartungen verhinderten immer eine Politik des Augenmaßes. Wir kämpfen für Humanität, Demokratie und internationales Recht gegen einen Aggressor und Eroberer, der mit verbrecherischen Taten das Völkerrecht niedertrampelt und Massaker gegen die Zivilbevölkerung begeht. Was hier in der Note der Entente-Mächte als Antwort auf das Friedensangebot Deutschlands im Januar 1917 formuliert wurde, trifft exakt den hypermoralisierenden Ton, der auch heute wieder erschallt. Der Ukraine-Krieg wird zum Ringen zwischen den Kräften des Guten und des Bösen stilisiert. Zur großen Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie, wie es der amerikanische Präsident auf dem Schlossplatz in Warschau formulierte. Wir stehen damit wieder vor der Frage, deren Klärung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mehr als 100 Jahre gedauert hat. Sind Kriegserklärung und Kriegsverursachung identisch? Der Krieg von 1914 war Poincarés Krieg. Ob derjenige von 2022 tatsächlich auch Putins Krieg ist, wird die Zukunft erweisen. Sie und ich werden die Antwort vermutlich nicht mehr erfahren.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie einen Vortrag von Rainer Schmidt. Er ist Professor für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte in Würzburg. Diese Sendung ist auf unserer Website www.kontrafunk.radio auch als Podcast verfügbar.